Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Episode starten wir den neuen Themenblock Falschgeld. Wir besprechen das Hörspiel Captain Blitz, die schwarze Hand. Hallo Heike. Ich selbst bin in meiner Kindheit ja nie mit Falschgeld in Berührung gekommen, beziehungsweise wenn, dann habe ich es nicht bemerkt. Im Hörspiel hier gibt es ja falsche 10-Markscheine, 23-Markscheine und falsche 50-Markscheine. Hast du mal einen dieser Scheine in deiner Kindheit an einer Kasse als Rückgeld bekommen?
Hallo Marc, da geht's mir wie dir. Ich wüsste nicht, dass ich jemals Falschgeld in der Hand gehabt hätte. Aber ausschließen kann ich es natürlich nicht, dass ich es einfach nicht gemerkt habe. Ich glaube auch nicht, dass ich mir den Aufdruck jemals aufmerksam durchgelesen habe. Also nachdem man diese Falschgeldfolgen sich angehört hat, hat man vielleicht diesen, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafen nicht unter 2 Jahren bestraft. Text mal nachgelesen, oh ja, das steht ja genau so da drauf. Aber im normalen Alltag natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich wirklich darauf geachtet habe, was sonst auf diesem Schein so drauf gedruckt ist. Ich denke mal, wenn die Farbe und das Bild so halbwegs gestimmt hätten, dann hätte man mir ziemlich viel unterjubeln können. Meinetwegen auch ein 23-Markschein. Wenn er die Farbe von einem 20er gehabt hätte, hätte ich den vermutlich sogar akzeptiert. Starten wir mit den speziellen Fakten zu unserer Captain Blitz-Folge. Die schwarze Hand ist Folge Nummer 13. Das Hörspiel ist 1984 erschienen und es gibt keine Buchvorlage. Die Bücher gab es ja nur für die Folgen 1 bis 6. Auf dem Cover sehen wir Blitz, Anke und Paco, wie sie sich hinter einer Druckmaschine zu verstecken scheinen. Sie sehen ziemlich erschreckt aus, weil auf der anderen Seite der Druckmaschine gerade ein dicker Mensch mit einer Pistole in der Hand durch die Tür kommt. Die Pistole erkennt man allerdings auch nur, wenn man weiß, dass es eine sein soll. Auf den ersten Blick wusste ich gar nicht, was da gemalt sein soll. Und als ich wusste, dass es eine Pistole wahrscheinlich darstellen soll, habe ich mal ein bisschen näher rangezoomt. Und ehrlich gesagt, sieht es eigentlich eher aus wie ein Akkuschrauber. Matti ist auf dem Titelbild nicht zu sehen. Wahrscheinlich versteckt er sich gerade unterm Tisch. Im Klappentext erfahren wir, dass Captain Blitz an einem Schreibwettbewerb im Druckereimuseum teilnimmt, diesen gewinnt, aber mit seiner Geldprämie von 50 Mark etwas nicht stimmt. Einer der 10-Mark-Scheine, die er erhält, ist nämlich falsch. Und das bringt den neuen Fall für die Bande ins Rollen. Das Hörspiel dauert ungefähr 37 Minuten. Und die erzählte Zeit sind, soweit ich das rausgefunden habe, ungefähr 5 Tage. Es ist allerdings auch mal wieder nicht so ganz klar, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Szenen vergeht. In dem kleinen Lexikon der Kriminalistik, das ja in den Captain Blitz-Kassetten immer im Inlay versteckt war, geht es diesmal wenig überraschend um Falschgeld. Wir erfahren erstmal, dass Geldfälscher gerne international arbeiten und auch arbeitsteilig. Es gibt also Spezialisten, die sich nur um die Beschaffung des richtigen Papiers kümmern, andere, die die Expertise im Druck haben und wieder andere, die das Geld dann irgendwie in Umlauf bringen. Das macht es für die Polizei relativ schwierig, eine komplette Geldfälscherbande auf einmal aufzuspüren. Und diese Arbeitsteilung spiegelt sich irgendwie auch ein bisschen in Hörspielen wider, die sich mit Falschgeld befassen. In der Regel erfasst so ein Hörspiel nämlich auch nur einen Aspekt und nicht die gesamte, ich würde mal sagen, Wertschöpfungskette von der Herstellung bis zur Verteilung, sondern konzentriert sich entweder auf den Druck oder auf die Inumlaufbringung. Das Kriminallexikon gibt jetzt auch noch einige Begriffserklärungen bzw. Definitionen. Als Falschmünzerei bezeichnet man jeglichen Versuch, echtes Geld nachzumachen. Auch wenn heute eigentlich eher von Falschscheinerei die Rede sein müsste, denn dass Münzen nachgemacht werden, ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Da gibt es dann auch noch ein paar Unterkategorien, nämlich die Münzverfälschung. Dabei wird echtes Geld verwendet, aber ein höherer Wert vorgetäuscht. Da habe ich tatsächlich mal wieder eine persönliche Erfahrung, jetzt nicht wirklich als Fälscher, aber im Chemieunterricht gab es da einen Versuch, dass man eine Kupfermünze in Anführungszeichen vergoldet hat. Dazu hat unser Chemielehrer 5 Pfennigmünzen damals noch, die aus Kupfer bestehen, so behandelt, dass sie danach zumindest die Farbe hatten von 10 Pfennigmünzen. Das ist eine Reaktion, die wohl im Chemieunterricht gerne mal vorgeführt wird. Die Kupfermünze wird in einer Kalilauge, die Zinkpulver enthält, gekocht. Dabei lagert sich Zink auf der Kupfermünze an Und wenn man das Ganze danach in die Bunsenbrennerflamme hält, verbinden sich Zink und Kupfer zu Messing, sodass man entsprechend danach diese Messingfarbe von 10 Pfennig oder auch 10 Cent Münzen erhält. Wenn man also, so wie ich, gar nicht auf den Aufdruck achtet, sondern sich einfach nur grob an Größe und Farbe orientiert, könnte man diese veränderte 5-Cent-Münze jetzt möglicherweise mit einer 20-Cent-Münze verwechseln. Dass das großmaßstäblich funktioniert und man damit reich werden kann, glaube ich allerdings nicht. Dazu müsste man die Münzen einfach in viel zu großer Menge unters Volk bringen und würde da sicherlich dann doch irgendwann auffallen. Außerdem bin ich mir nicht sicher, was die Materialkosten für dieses Zinkpulver sind, ob sich das überhaupt noch lohnen könnte. Im Kriminallexikon wird dann auch noch ein altes Verbrechen, das heutzutage eigentlich nicht mehr stattfindet, erwähnt, nämlich die Münzverringerung. Das stammt noch aus einer Zeit, als Münzen noch ihren Materialwert wiedergespiegelt haben und Fürsten, die das Geld praktisch drucken konnten, ihre Handwerker angewiesen haben, die Münzen absichtlich zu punchen, sodass der Materialwert eben nicht mehr dem Nennwert entspricht und somit konnten die klammen Fürsten irgendwie Geld sparen. Dieses Verbrechen ist heutzutage allerdings ausgestorben und der im Kriminallexikon genannte Paragraph der Strafprozessordnung ist mittlerweile auch aufgehoben. Also dieses Verbrechen gibt es offiziell komplett gar nicht mehr. Dann wendet sich das kleine Kriminallexikon auch noch dem Falschgeld in Papierform zu. Es erklärt, dass Fälscher viel Zeit und Geld in die Beschaffung von geeigneten Materialien investieren. Also alleine das Papier so hinzukriegen, dass es sich wie echtes Geld anfühlt, kann schon große Investitionen erfordern. Außerdem wird noch behauptet, dass die Blüten in der Regel zu einem Umtauschkurs von 1:5 in Umlauf gebracht werden, dass die Fälscher also einen 100-Mark-Schein für 20 Mark verkaufen. Dieser Umtauschkurs wird uns später auch nochmal begegnen. Außerdem wird auch nochmal auf die Strafbarkeit Bezug genommen. Geldfälscherei wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft, also genau das, was auch auf den D-Mark-Scheinen immer im Kleingedruckten aufgedruckt war. Das habe ich mal spaßeshalber nachgeschaut, das ist heutzutage nicht mehr so. Einfache Geldfälscherei wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 1 Jahr bestraft, nur bei bandenmäßigem Geldfälschen steht eine Mindeststrafe von 2 Jahren mittlerweile im Gesetz. Aber starten wir jetzt endlich mal mit der Handlung.
Die Geschichte beginnt mit Blitz, der höchstwahrscheinlich im Treff an einem Computer sitzt und wild vor sich hin tippt. Es piepst. So nach und nach tröpfeln die anderen drei der Bande herein. Matti haut einen Spruch nach dem anderen raus. Das macht er in der Folge generell gerne. Paco grüßt ganz international in mehreren Sprachen. Und Anke meint, das sieht ja hier aus wie eine Computerzentrale. Blitz erklärt dann, das wäre nichts Besonderes, er hätte einfach den ganz normalen Schulcomputer ZX3304 genommen und hätte den angeschlossen an den Schwarz-Weiß-Fernseher von seinem Vater. Das habe er sich ausgeliehen. Ich habe das immer so verstanden, dass sich Blitz den Schulcomputer aus der Schule ausgeliehen hat und mit nach Hause genommen. Denn in einer späteren Folge, falsch programmiert, Nummer 21, benutzt Blitz ja den Heimcomputer seines Vaters. Er selbst hat wohl keinen. Wenn er sich also wirklich den Schulcomputer ausgeliehen hat, dann muss ich sagen, habe ich so etwas Ähnliches mal gemacht, nur invers. Ich habe nämlich meinen eigenen Heimcomputer, den Schneider CBC464, mal mit in die Schule genommen. Wir hatten in der damaligen Zeit öfters mal Sportfest, ich glaube es hieß Bundesjugendspiele. Ich war nie gut im Sport, ich habe auch nicht gerne Sport gemacht. Bei dem Fest gab es 3 oder 4 Disziplinen, die man auswählen konnte. Es gab Punkte, Sieger und Ehrenurkunden. Ich habe nie eine bekommen. Und ich habe dann einfach mal vorgeschlagen, weil ich sehr gut im Programmieren war auf dem Schneider in Basic, dass ich doch die Auswertung machen könnte und vielleicht auch die Urkunden drucken. Das ging auch durch, das haben die Lehrer dann erlaubt. Ich musste also dann nicht mitmachen. Und am Tag des Sportfestes haben ein paar Klassenkameraden und ich im Lehrerzimmer gesessen. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass wir alleine ohne Lehreraufsicht im Lehrerzimmer überhaupt waren. Die Schule hat uns mit Pizza versorgt. Wir haben fleißig Punkte von den Sportstätten herangekarrt. Ich habe sie eingetippt, Urkunden gedruckt und am nächsten Tag dann auch auf Endlospapier feine Kuchendiagramme mit in die Schule gebracht und Bestenlisten. Allerdings hatte ich was viel Komfortableres vor. Im Hörspiel hier wird später auch noch die Rede von Terminals sein. Das wollte ich auch machen. Wir hatten ja einen Informatikraum mit mehreren PCs, damals wahrscheinlich schon mit Windows und mit der für mich neuen Programmiersprache Pascal. Und ich wollte einfach ein Programm schreiben, das mehrere Leute gleichzeitig an verschiedenen Rechnern Punkte eingeben können. Dann würden die auf Diskette gespeichert werden, denn Vernetzung gab es damals nicht. Man hätte mir die Disketten vorne an den Lehrerrechner gebracht. Ich hätte das alles eingelesen, kombiniert, Urkunden gedruckt und das wäre alles viel schneller gegangen. Das hat dummerweise überhaupt nicht funktioniert in der Testphase. Weder das Zusammenkopieren noch das Eingeben, denn ich hatte einen Freund, Dominik, der hat sich einfach nicht an das gehalten, was auf dem Bildschirm stand. Und wenn mein Programm geschrieben hat, bitte geben Sie die vierstellige Punktzahl ein, dann hat er Peter eingegeben. Das ist in der Testphase völlig richtig, nur ich habe einfach nicht daran gedacht, dass ich Benutzereingaben nicht trauen soll, wie es ja heutzutage gang und gäbe ist. Und ich habe einfach die Form nicht überprüft und dann ist natürlich mein Programm abgestürzt, aber ich denke, das ist eine letztliche Sünde für einen 14-Jährigen. Und mein in Basic geschriebenes Programm hat ja sein Ziel für mich zumindest erreicht. Ich musste keinen Sport machen. Zurück in der Handlung erklärt Blitz, das Programm, das er im Moment laufen hat, sei einfach nur eine Textverarbeitung. Man sieht einen Text auf dem Bildschirm, da gäbe es aber eine ganze Menge Fehler und die Fehler will er korrigieren. Das verstehen die anderen nicht. Er erklärt ihnen aber, das wäre zum Üben. Das verstehen sie erst recht nicht, wie Blitz freiwillig nachmittags nach der Schule auch noch üben kann, ob er dann nicht schon genügend Schularbeiten hätte. Er erklärt ihnen aber dann, am nächsten Tag im Druckereimuseum gäbe es einen Wettbewerb am Schreibcomputer und da bräuchte man genau diese Fähigkeit, möglichst schnell einen Text mit Fehlern zu korrigieren und wer das am schnellsten schafft, gewinnt 50 Mark Siegprämie. Und bei Siegprämie und Wettbewerb sind die anderen natürlich Feuer und Flamme und versprechen am nächsten Tag mitzukommen und ihn zumindest tatkräftig zu unterstützen und anzufeuern.
In der nächsten Szene sind wir dann am nächsten Tag in besagtem Druckereimuseum. Captain Blitz und seine Freunde haben sich einer Führung angeschlossen, die sich jetzt so langsam dem Ende nähert. Die Kinder sind auch schon ziemlich genervt. So besonders interessant scheint die Führung nicht gewesen zu sein. Sie hätten sich schon die Füße platt gelatscht und sie sehen jetzt den kommenden Wettbewerb endlich herbei. Der Direktor des Museums, der die Führung veranstaltet, ist aber immer noch sehr enthusiastisch und zeigt den Besuchern ganz stolz die Ausstellungsstücke. Und hier kommen sie jetzt zum Prunkstück der Ausstellung, den Satzcomputer Herkules, der, nachdem er ja die Vergangenheit jetzt ausführlich besprochen hat, die Zukunft darstellt. Dann erklärt er auch noch für heutige Ohren ziemlich unverständlich, was dieser Satzcomputer denn macht. Das Besondere wäre nämlich, wenn man Fehler in einem Text hat, dass man den Text nicht mehr komplett neu schreiben muss, wie das bei einer Schreibmaschine eben der Fall war, sondern dass man einfach nur Fehler korrigieren kann und der Computer fügt den anderen Text aus seinem Gehirn selbstständig hinzu. Okay, es handelt sich also um eine Textverarbeitung mit Arbeitsspeicher. Blitz meldet sich, dass er am Schreibwettbewerb teilnehmen will. Der Direktor ist erst etwas skeptisch. Dann gibt es wieder unqualifizierte Zwischenrufe von Matti, aber klar, das ist doch hier unser Weltmeister. Der Direktor ist trotzdem nicht so ganz überzeugt. Aber Blitz setzt sich einfach selbstbewusst an ein Terminal und fängt schon mal an zu tippen. Keine Ahnung, was er da eigentlich schon tippt. Es piepst auch wieder ständig, so wie das in der Anfangszeit, als Computer in Hörspielen auftauchten, immer mal der Fall war. Sobald man 2 oder 3 Tasten getippt hat, muss es einmal piepen. Das ist auch bei den 3-Fragezeichen-Hörspielen immer so. Anscheinend musste man irgendwie einen Indikator einbauen, damit man weiß, dass Tastenklappern keine Schreibmaschine darstellen soll, sondern eben einen neumodischen Computer. Heutzutage ist das nicht mehr so. Wenn Kim von den 3 Ausrufezeichen ihre Tagebucheinträge tätigt, hört man zum Beispiel nur noch die Computertastatur klimpern. Da piepst nichts mehr unmotiviert. Der Direktor ist auf jeden Fall schon wieder etwas aufgeschreckt, dass Blitz da einfach so selbstbewusst an dem Computer arbeitet und fragt nochmal nach, kennst du dich denn überhaupt aus? Und Blitz meint so abfällig, naja, ist ja jetzt auch nicht gerade das neueste Modell. Da gibt's doch schon einen Nachfolger, den ZX Hyper irgendwie sonst was.
Die Namen der Computer klingen im ersten Moment jetzt ausgedacht, sind sie aber gar nicht. Der Autor hat sich da an der Realität bedient, denn ZX ist der Name einer Computerreihe der britischen Firma Sinclair aus den 1980ern. Und auch der Name Hercules ist der Name einer Computerfirma, ein paar Jahre später aus Amerika, die viel mit Grafikkarten gemacht hat.
Der Direktor erklärt jetzt nochmal den Wettbewerbsmodus. Es scheint also mehrere Terminals zu geben. Wenn der Wettbewerb beginnt, tauchen fehlerhafte Texte auf den Monitoren auf, dann müssen die Teilnehmer möglichst schnell sämtliche Fehler korrigieren und wenn sie damit fertig sind, drücken sie die Freigabetaste. Keine Ahnung, ist das Enter? Und dann werden die Terminals der Konkurrenten gesperrt. Man kann sich das Ganze angucken und den Sieger feststellen. Mir ist jetzt allerdings nicht ganz klar, was passiert, wenn man die Freigabetaste drückt, damit sämtliche anderen Konkurrenten sperrt und aber gar nicht alle Fehler gefunden hat. Beziehungsweise kann ich diese Fehler eigentlich überhaupt so auf Anhieb sehen? Brauche ich dazu erstmal besondere Rechtschreibkenntnisse? Sind das nur Formatierungsfehler? Also so ganz ist mir dieser komplette Wettbewerb nicht klar. Aber wie genau dieser Wettbewerb stattfindet, ist auch völlig unerheblich. Wir sind auch nicht wirklich dabei. Wir kriegen nur noch das Startsignal des Direktors mit und dann fadet es aus und wir stolpern in die nächste Szene.
Was ich interessant hier fand, ist, dass im Zuge der Vorbereitung habe ich gemerkt, ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie denn hier das technische Setting eigentlich ist. Und ich habe das Hörspiel seit den 1980ern dutzende Male gehört und habe da nie drüber nachgedacht, denn die Schwarze Hand war für mich immer eine reine Falschgeldfolge, aber nie eine Computerfolge. Das ist die schon angesprochene falsch programmiert Hörspielepisode. Man könnte hier jetzt mal drüber nachdenken, ob Terminal bedeutet, es gibt einen Herkules, also ein Mainframe, und da hängen dann einfach nur verschiedene Tastaturen und Bildschirme dran und der eine Computer steuert alles und nimmt dann einfach die Eingaben der anderen nicht mehr an, wenn einer die Freigabetaste gedrückt hat. Ob es das Mitte der 1980er schon gab, weiß ich nicht. Vielleicht sind es aber auch mehrere Herkules-Computer, die reihum mit einem Kabel verbunden sind und sich dann quasi gegenseitig mitteilen. Da hat jemand die Freigabetaste gedrückt. Spielt natürlich auch für den Fortlauf der Handlung überhaupt keine Rolle. In der nächsten Szene sind wir mit Blitz und seinen Freunden dabei, wie sie zur Kasse des Druckereimuseums gehen. Er hat den Wettbewerb natürlich gewonnen und er möchte jetzt seine Siegprämie abholen. Matti redet wieder in Sprichworten. Der Kassierer ist sehr unfreundlich, vielleicht auch, weil Matti ihn ein bisschen dumm von der Seite anmacht. Auf jeden Fall gibt er ihnen die 50 Mark. Und wenn man das Hörspiel vom Ende her denkt und weiß, was passiert, dann kann man hier schon eine sehr dezidierte Betonung erkennen. Der Kassierer zählt nämlich 10, 20, 30, 40 und 50. Dann macht er sein Fenster zu und ich glaube Feierabend.
Wie sich Blitz hier allerdings legitimiert, dass er wirklich den Wettbewerb gewonnen hat, kommt auch nicht raus. Kann da einfach jeder kommen und behaupten, ich hätte gern 50 Mark und der Kassierer gibt ihn dir einfach so? Oder hat Blitz irgendeine Bescheinigung vom Direktor? Oder war der Kassierer bei diesem Wettbewerb dabei? Es klingt aber so, als ob der krantig, wie er ist, seit Stunden in seinem Kassenhäuschen sitzt und vor sich hin brütet. Also auch da gibt es wieder ein kleines Fragezeichen, was natürlich für die Handlung irrelevant ist.
Paco schaut sich das Preisgeld an, die 15-Mark-Scheine. 4 sind, wie er sagt, wunderschön, aber der 5. sei zu schön. Er wäre nämlich zu neu. Und als Blitz ihn ins Licht hält, sieht er, da gibt es kein Wasserzeichen und auch keinen Faden im Papier. Das ist Falschgeld. Und weil Falschgeld natürlich die Polizei angeht, wollen sie den Schein zu ihrem väterlichen Freund Kommissar Meier bringen.
Wahrscheinlich am gleichen Abend suchen die Kinder also Kommissar Meier auf. Die Geräuschkulisse suggeriert, dass das wohl nach Feierabend in der Pizzeria passiert. Man hört jedenfalls im Hintergrund Geschirr klappern. Wir wissen ja, dass Kommissar Meier über der Pizzeria wohnt und sich deshalb öfters mal dort aufhält und da anzutreffen ist. Die Kinder erzählen ihm also, wie sie an diesen falschen Zehner gekommen sind. Und Matti besteht drauf, der Kassierer ist da mit Sicherheit involviert. Der ist so unsympathisch, der muss ein Verbrecher sein. Da wiegelt Schlaumeier aber ab und sagt, wir haben doch überhaupt keine Beweise. Möglicherweise hat er den falschen Zehner auch unbemerkt in seiner Kasse gehabt, hat den von irgendeinem Besucher entgegengenommen und das nicht realisiert, dass es Falschgeld ist. In der Gegend sei nämlich sowieso schon seit längerem Falschgeld im Umlauf. Und er selbst, Schlaumeier, sei auch schon Opfer geworden. Man habe ihm nämlich einen falschen 50er angedreht. Und das, wobei er doch eigentlich sensibilisiert sein müsste, er ermittelt nämlich schon seit Wochen gegen die Fälscherbande. Er hat auch schon über 30 Druckereien durchsucht. Diese Zahl kommt mir jetzt relativ hoch vor. Ich weiß nicht, ob Duisburg jemals 30 Druckereien hatte, ob in den 80ern so viel gedruckt wurde, dass sich das rentiert. Aber möglicherweise wurde damals ja auch noch mehr gelesen, beziehungsweise man brauchte auch noch Druckereien, die haufenweise irgendwelche Formulare gedruckt haben, was heutzutage alles online geht. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, dass über 30 Druckereien erfolglos schon durchsucht wurden. Kommissar Meier sagt auf jeden Fall, Blitz und seine Bande sollten sich aus den Ermittlungen gegen die Falschmünzer besser raushalten. Aber das ist natürlich keine Option für die Bande, die einen neuen Fall wittert. Und Blitz meint, sich nochmal im Museum umzusehen, könnte ihnen ja schließlich keiner verbieten.
Vermutlich am nächsten Tag setzen sie den Plan auch in die Tat um. Es ist kurz vor Ende der Öffnungszeiten. Blitz möchte, dass Matti sich wohl gebückt reinschleicht am Kassierer vorbei und dann irgendwo auf der Rückseite ein Fenster öffnet oder den Hintereingang. Paco wirft ein, das ist doch sowas wie Einbruch. Und dann kommt von Matti ganz schnippig, Paco hätte wieder Angst. Das lässt Paco hier jetzt nicht auf sich sitzen, obwohl er häufig in der Captain Blitz-Serie der Hasenfuß ist, zum Beispiel in Gift im Schöneichenwald. Als der Verbrecher kommt, da verschwindet er im Bad, was allerdings durchaus auch gut ist, denn so kann er die anderen, die von dem Verbrecher eingesperrt werden, befreien. Hier allerdings zeigt er Mut, denn er übernimmt die Initiative, er rennt zum Druckereimuseum, schleicht sich irgendwie am Kassierer vorbei rein und auf der Rückseite kann er ihnen ein kleines Fenster öffnen. Der Rest der Captain Blitzbande klettert rein, wir haben dann hier einen schönen Hall-Effekt, man hört ein Scherengitter, was runtergelassen wird, den Kassierer pfeifen, er geht ein paar Treppen hoch und runter, eine Tür knallt und die Captain Blitzbande wähnt sich jetzt allein im Druckereimuseum und will mit der Durchsuchung beginnen.
Bei ihrer Durchsuchung des Museums stellen sie fest, die interessantesten Maschinen stehen im Keller. Das klingt für mich jetzt so, als ob sie dort gestern bei der Führung nicht vorbeigekommen wären. Aber wer weiß, was die Führung da alles vorgeführt hat. Im Keller entdecken sie jetzt eine laut Blitz ganz gute Offset-Druckmaschine. Außerdem aber auch noch Dosen mit Farbe. Und teilweise ist die Farbe noch klebrig. Des Weiteren liegen in diesem Raum ein paar 10-Mark-Scheine rum. Und einer davon ist auch nur halb bedruckt, also nur auf der Vorderseite. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie werden denn Geldscheine überhaupt gedruckt? Ich dachte ja immer, die werden so in Bögen gedruckt, also keine Ahnung, vielleicht 10 Scheine auf einer Seite. Dann wird natürlich auch noch die Rückseite bedruckt und erst danach werden sie auseinandergeschnitten. Das heißt, wie jetzt ein 10-Mark-Schein in dem richtigen Format, aber nur einseitig bedruckt, da rauskommen soll, hat sich mir irgendwie nicht so ganz erschlossen, weil diesen kleinen Papierschein dann nochmal millimetergenau in die Maschine einzusetzen, sodass die Rückseite korrekt justiert ist, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Aber das klärt sich ja vielleicht noch im folgenden Verlauf. Die Kinder machen jetzt auf jeden Fall tüchtig Lärm. Es klingt, als ob einer über einen rumstehenden Blecheimer stolpert. Das scheppert ganz gehörig und sie erkennen, dass sie wohl doch nicht alleine im Museum sind. Von weitem hören sie nämlich Schritte, die sich nähern. Zum Abhauen ist es leider zu spät. Sie merken, dass die Person, die sich nähert, auch noch eine Waffe bei sich hat. Es gibt einige metallische Geräusche, die Blitz kommentiert mit: Jetzt hat er durchgeladen und jetzt hat er entsichert. Die Person schreit auch: Bleibt stehen oder ich schieße. Und das ist die Situation, die auch auf dem Cover dargestellt wird. Als die Person den Raum betritt, erschrecken sich beide Seiten. Es handelt sich nämlich um den Museumsdirektor. Die Kinder sind sehr erstaunt, was der nach Ende der Öffnungszeiten denn noch in seinem Museum zu tun hat. Aber der Direktor ist genauso erstaunt, dass da nur ein paar Kinder rumspringen. Er hat Geräusche gehört und eigentlich damit gerechnet, Einbrecher zu überführen. Blitz kann sich jetzt fast rausreden, indem er behauptet, ja, sie wollten sich einfach nur noch mal im Museum umsehen. Der Kassierer hätte einfach zu früh Feierabend gemacht und sie versehentlich eingeschlossen. Aber Matti verplappert sich dann und meint, außerdem hätten sie Angst gehabt vor den Geldfälschern. Diesen Ausdruck nimmt der Direktor dann schnell auf und meint, na, da kann ich euch ja nur gratulieren, die Geldfälscher habt ihr jetzt im ersten Anlauf direkt überführt. Das verstehen Captain Blitz und seine Freunde jetzt allerdings auch nicht und fragen nach, ja, was will er denn damit sagen? Und daraufhin erklärt der Direktor, er hätte die alte Offset-Druckmaschine mal testen wollen, wie gut die denn noch funktioniert, und deshalb aus Spaß einfach mal ein paar Geldscheine darauf gedruckt. Und er zeigt ihnen ein paar von seinen selbst fabrizierten 10-Mark-Scheinen und er meint, ja, die sind ganz gut geworden. Die könnte man fast als echtes Geld in Umlauf bringen, wenn man das denn vorhätte. Und zum Beweis dafür, dass er das eigentlich nicht vorhatte, gibt er den Kindern auch einen von den 10-Mark-Scheinen zum Lesen. Sie sollen mal das Kleingedruckte vorlesen. Und Blitz fängt an, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht und in Verkehr bringt oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft, wird nicht bestraft. Da ich vorher schon die Kassette, die wir später noch besprechen, von TKKG und den Falschmünzern kannte, wo auch das Kleingedruckte auf den Banknoten vorgelesen wird, bin ich hier schon drüber gestolpert, dass der Satz umgestellt wurde. Der korrekte Aufdruck auf Banknoten damals lautete, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Somit hat der Direktor hier schon 2 Modifikationen vorgenommen. Einmal hat er den Satz umgestellt und dann hat er eben auch noch behauptet, wird nicht bestraft. Außerdem hat er das Ganze noch auf die Spitze getrieben und juxeshalber auch noch einen 23-Mark-Schein gedruckt. Captain Blitz kommt das alles Spanisch vor und er meint, das muss auf jeden Fall auch Schlaumeier erfahren. Mal sehen, ob der ihnen glaubt, dass sie da einfach nur rumgespaßt haben. Der hat nämlich auch ihren falschen 10-Markschein, den ich hier an der Kasse als Siegesprämie schon in Empfang genommen habe. Insofern war wohl nichts mit, ich hatte nie vor, die in Umlauf zu bringen.
In der nächsten Szene sind wir auf dem Polizeipräsidium bei Kommissar Meier. Der Direktor ist da, es ist vermutlich der nächste Morgen. Meier glaubt dem Direktor durchaus, dass die ganze Fälscherei mit dem 10-Mark-Scheinen und dem 23er durchaus nur aus Jux passiert ist. Aber er sagt auch, mit den 50ern, da hätte der Direktor nicht mehr gespaßt, denn die wären Profiarbeit, richtig gutes Falschgeld und auch nicht mit verändertem Text. Der Direktor streitet aber ab, dass er jemals einen 50-Mark-Schein gedruckt hat. Meier glaubt ihm aber nicht, denn er habe Beweise. Die Polizei hat nämlich im Express nach Budapest eine Tasche gefunden. Eine Tasche mit den Fingerabdrücken des Direktors als schwarze Hand in Druckerfarbe. Und da haben wir jetzt auch den Titel des Hörspiels. Das ist insofern relevant, als die Polizei aus anderen Quellen schon weiß, dass eben freitags im Express nach Budapest um 18 Uhr im Waschraum immer der Austausch Falschgeld, echtes Geld stattfindet zwischen dem Falschgelddrucker hier in Duisburg und dem ungarischen Komplizen, dem Käufer. Und beide hätten sich vorab schon, das weiß die Polizei auch, in der Flamingo Bar in Duisburg getroffen. Auch das streitet der Direktor natürlich ab, aber für Meier ist der Fall sonnenklar, für ihn besteht auch keine Verdunklungsgefahr und deswegen bleibt der Direktor vorerst auf freiem Fuß.
Okay, Verdunklungsgefahr besteht da nicht, aber für mich besteht da durchaus Fluchtgefahr. Denn wenn im Prinzip die Beweise eindeutig gegen den Direktor sind und er damit rechnen muss, einer Gefängnisstrafe von mindestens 2 Jahren entgegenzusehen wegen Geldfälscherei, dann würde ich denken, dass er durchaus darüber nachdenken könnte, sich hier mal abzusetzen.
Gut, wie die rechtliche Einordnung hier ist, weiß ich auch nicht. Ich habe mein Wissen, was sowas angeht, nur aus Fernsehkrimis. Und da ist es so, dass wenn jemand einen festen Wohnsitz in Deutschland hat und in der Stadt, in der er wohnt, also hier Duisburg, auch fest verwurzelt ist, dann ist es zumindest in den Krimis immer sehr schwer, ihn, wenn es sich nicht gerade um Mord handelt, in Untersuchungshaft zu nehmen. Und vielleicht macht Meier das aus demselben Grund. Ich fand den Plan hier damals an dieser Stelle eigentlich sehr gut und intelligent. Denn ich habe mir das immer so vorgestellt, dass, wenn die Übergabe um 18 Uhr stattfindet, der Zug kurz vor der Grenze nach Ungarn ist und dass dann die Tasche mit dem Falschgeld im Waschraum unbeaufsichtigt alleine über die Grenze fährt. Denn Mitte der 80er gab es noch Grenzkontrollen, auch im Zug. Und wenn dann eine Tasche alleine über die Grenze fährt und Käufer und Verkäufer irgendwo im Zug sich aufhalten und darauf achten, keine Fingerabdrücke auf der Tasche oder auf dem Falschgeld zu hinterlassen, dann kann ja im schlimmsten Fall nur das passieren, dass ein Zollbeamter das Falschgeld findet, es konfisziert, aber von den Ganoven kommt keiner in den Knast. Insofern fand ich das sehr gut. Und das Treffen in der Flamingo Bar vorab habe ich mir immer so erklärt, dass die beiden sich dort mittelbar treffen, aber jetzt nicht zusammen an einem Tisch sitzen und einen Trink heben, sondern der Käufer zum Beispiel dem Verkäufer nur ganz leicht zunickt, so eine Art geheimes Signal, um ihm mitzuteilen, dass die neue Charge Falschgeld fertig ist und man eine Übergabe durchführen kann. Oder vielleicht auch den Kopf schüttelt, so nach dem Motto, ich hatte Probleme, fahr wieder alleine nach Ungarn.
In der nächsten Szene besprechen Blitz und seine Freunde den Stand der Dinge in diesem Fall. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich wieder in ihrem Treff zusammengefunden haben. Meier scheint ihnen erzählt zu haben, wie das Verhör des Direktors gelaufen ist. Und sie philosophieren jetzt, irgendwie passt doch in diesem Fall vieles nicht zusammen. Wenn der Direktor doch perfekte 50-Markscheine fälschen kann, warum sollte er dann diese komischen falschen Zehner mit dem veränderten Text unter die Leute bringen? Und das dann auch noch in der Kasse seines Museums. Das fällt doch total auf und macht ihn von vornherein verdächtig. Matti insistiert wieder mal, der Kassierer war es. Der ist so unsympathisch, der gehört bestimmt zur Geldfälscherbande. Das lassen die anderen zunächst mal nicht gelten, weil, wie gesagt, Matti bisher keine Beweise hat. Anke nimmt es später jedoch nochmal auf und entwickelt eine neue Theorie. Vielleicht ist der Direktor ja wirklich unschuldig und wollte nur seine Jux-Szene drucken. Und der Kassierer, der in diesem Fall wirklich zur Geldfälscherbande gehört, hat absichtlich so einen falschen Zehner ausgegeben, um den Direktor verdächtig zu machen. Außerdem hat er auch noch diese komische Tasche mit der schwarzen Hand in den Express gelegt, um die Spur von der echten Geldfälscherbande weg und auf den Direktor zu lenken. Woher der Kassierer die Tasche mit der schwarzen Hand gehabt haben soll, darüber machen sich die Kinder allerdings hier keine Gedanken. Des Weiteren beschließen sie, dass sie zur Überprüfung ihrer Theorie jetzt den Direktor im Auge behalten wollen, wobei es meines Erachtens ja eher Sinn gemacht hätte, den Kassierer zu beschatten, wenn sie den für den Schuldigen halten. Aber sei es drum, sie wollen einfach jetzt den Direktor beschatten.
Den Beschattungsplan setzen sie am nächsten Freitag auch in die Tat um. Es ist wohl kurz vor 18 Uhr. Blitz und seine Freunde haben sich mit Walkie-Talkies bewaffnet und von der Flamingo-Bar auf dem Weg zum Bahnhof verteilt. Anke und Blitz stehen vor der Flamingo-Bar und haben auch den Direktor schon reingehen gesehen. Sie sind sich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der Direktor wirklich unschuldig ist, denn bis jetzt hat er wirklich alles getan, um sich verdächtig zu machen. Dann kommt der Direktor aber plötzlich raus, geht direkt zum Bahnhof, Matti und Paco folgen ihm und Paco meldet dann, dass der Direktor sich einen Fahrschein kauft für den Express nach Budapest, der um 18.07 Uhr aus Duisburg losfährt. Blitz will sofort zum Bahnhof, sodass die drei mitfahren können. Anke findet das aber sehr gefährlich und möchte lieber Schlaumeier verständigen. Und sie spielt auch bis zum Ende des Hörspiels jetzt keine Rolle mehr. Die Uhrzeit 18.07 Uhr fand ich hier jetzt sehr unerwartet, denn wie vorher gesagt, bin ich ja eigentlich davon ausgegangen, dass 18 Uhr kurz vor der ungarischen Grenze ist. Das kann jetzt hier aber natürlich nicht sein, denn von Duisburg nach Budapest zum Beispiel sind es knapp 1000 Kilometer und man fährt über 10 Stunden. Jetzt ist natürlich möglich, dass es mehrere Expresszüge gibt, die am Tag nach Budapest fahren. Das wissen wir jetzt hier nicht. Aber da der Direktor in diesen Zug einsteigt, vermuten wir stark, dass das dann auch wirklich der Zug ist, in dem der Geldaustausch stattfindet. Das heißt, meine Einschätzung, 18 Uhr vor der ungarischen Grenze, die war wohl falsch. Wenn jetzt aber der Geldumtausch, wie Meier ja Ihnen mitgeteilt hat, um 18 Uhr stattfindet, dann befindet sich ja dieser Zug noch auf deutschem Staatsgebiet und genau sogar noch im Bahnhof in Duisburg. Dann hätte man aber auch den Plan einfacher gestalten können und den Austausch zum Beispiel im Waschraum der Flamingo-Bar stattfinden lassen. Da habe ich den Plan wohl noch nicht ganz verstanden.
Ich habe mir das allerdings dann immer so zusammengereimt, dass Meier einfach nur einen der möglicherweise mehreren Züge von Duisburg nach Budapest identifiziert, damit, dass der eben um ungefähr 18 Uhr losfährt. Und wann genau die Übergabe in den über 10 Stunden Fahrzeit von Duisburg nach Budapest stattfindet, ist dann völlig egal. Beziehungsweise ist vielleicht auch der Polizei nicht bekannt, aber in diesem Zug um 18 Uhr findet die Übergabe statt. Und darauf habe ich die Zeitangabe immer bezogen. Die Jungs rennen also zu dem Zug nach Budapest und können sich kurz vor Abfahrt noch in letzter Minute reinschwingen. Ich vermute mal, sie haben sich wahrscheinlich keine Fahrkarten nach Budapest gekauft. Das hätte aller Wahrscheinlichkeit nach auch Blitz' Siegesprämie schon mehr als wieder aufgezehrt. Im Zug trennen sie sich. Paco soll in der einen Richtung nach dem Direktor suchen und Matti und Blitz in der anderen. Und damit ist jetzt auch Paco mehr oder weniger aus dem Hörspiel raus und die Captain Blitz-Bande wird bis zum Ende der Handlung durch Blitz und Matti repräsentiert. Blitz und Matti treffen dann schlussendlich auch auf den Direktor, der völlig verdattert ist, dass diese Kinder jetzt schon wieder ihm an den Fersen hängen, und er sperrt sie kurzerhand in ein Abteil ein. Von dort aus können die Kinder allerdings beobachten, dass jetzt auch der Kassierer wieder auftaucht und es eine Auseinandersetzung zwischen dem Direktor und dem Kassierer gibt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist jetzt also immer noch nicht klar, ob der Direktor zu der Geldfälscherbande gehört oder sein eigenes Süppchen kocht. Das klärt sich allerdings im weiteren Verlauf relativ schnell. Der Direktor wirft dem Kassierer nämlich vor, er würde ihn da in irgendwas reinziehen. Und dann taucht auch noch eine dritte Person auf, der laut Matti ziemlich kriminell aussieht. Und der Direktor wird kurzerhand mal zusammengeschlagen und zu den Kindern in das Abteil verfrachtet. Im Abteil unterhalten sich der Kassierer und der Ungar. Wir erfahren, er heißt Äffchen. Und es stellt sich raus, dass wohl Äffchen der Kopf der Bande ist und wohl auch der etwas schlauere. Aber der Kassierer ist ganz stolz, wie gut der Plan noch funktioniert habe, dass er den falschen Zehner in der Kasse platziert habe und auch die Tasche mit der schwarzen Hand. Das wäre doch super gewesen, wie er den falschen Verdacht auf den Direktor gelenkt hätte. Jetzt ist allerdings ein Problem aufgetaucht in Form der Kinder, die ja lästige Zeugen sind. Und Äffchen entscheidet, naja, die nehmen wir einfach mit. Denn der weitere Plan sieht vor, dass die beiden Verbrecher bei Kilometer 120, wo auch immer das gezählt wird, aus dem Zug umsteigen in ein Auto. Dieser Plan wird dann auch flugs in die Tat umgesetzt. Die beiden ziehen nämlich die Notbremse.
Als die Ganoven mit Matti und Blitz weg sind, kommt kurze Zeit später der Schaffner und findet den noch etwas benommenen Direktor. Der erzählt ihm dann etwas von Geldfälschern und Umsteigen und Polizei. Und der Schaffner verständigt dann flugs darauf auch die Polizei. Denn in der nächsten Szene ist Kommissar Meyer im Zug. Wir wissen ja schon, dass Anke ihn verständigt hat. Vielleicht war er schon auf dem Weg von Duisburg und ist neben dem Zug hergefahren. Insofern wissen wir nicht genau, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, seit die Ganoven mit den Kindern abgehauen sind. Auf jeden Fall hält Meyer im Moment immer noch den Direktor für den Geldfälscher. Aber nur so lange, bis Paco noch einen ganz kleinen Auftritt hat. Er kommt nämlich und teilt Meyer mit, dass zwei Ganoven Blitz und Matti entführt hätten. Und der Direktor fügt noch hinzu, bei Kilometer 120 in ein Auto umgestiegen. Dann ist Meyer ganz deprimiert. Es scheint zeitlich wohl doch schon etwas her zu sein, denn er vermutet, dass die Verbrecher jetzt über alle Berge sind.
Währenddessen rasen Äftchen, der Kassierer, Blitz und Matti in ihrem Auto irgendwie durch die Gegend. Es scheint ein sehr rabiater Fahrstil zu sein. Man hört ständig Reifen quietschen und die Kinder schreien auch ab und zu auf. So, wenn sie so weiterfahren, dann landen wir hier gleich im Graben. Der Kassierer erwägt auch, die Kinder jetzt einfach aus dem fahrenden Auto zu werfen, dann erzählen die niemandem mehr was. Wir wissen ja schon, dass bei Captain Blitz es öfters mal etwas rabiat zur Sache geht. In der Totenkopfbande zum Beispiel wird Captain Blitz auch mit einer Fahrradkette vermöbelt und es werden Bomben gelegt. Auch Mordversuche haben wir bei Ein Trainer sieht rot schon gehabt. Aber Äftchen wiegelt ab und meint, nee, einen Mord muss er sich jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich aufbürden. Es würde doch reichen, wenn der Kassierer die Kinder irgendwo versteckt. Dann hätte er Zeit, sich nach Ungarn abzusetzen und das Falschgeld am Balaton unter die Leute zu bringen. Er rechnet natürlich damit, dass die Kinder ihm wenig anhaben können, denn im Gegensatz zum Kassierer kennen sie ihn nicht und können ihn eben nicht identifizieren. Der Kassierer, der ja offensichtlich nicht so ganz der Hellste ist, nimmt den Plan des Bosses einfach so hin und sagt, na gut, dann fahre ich zurück nach Duisburg und verstecke die Kinder irgendwo.
Die nächste Szene ist, wie ich finde, die lustigste im ganzen Hörspiel. Wir sind mit Blitz und Matti dabei. Sie sind gefesselt und befinden sich in einem Gebäude. Man hört leise Druckgeräusche und Blitz weiß, es ist das Geräusch einer Rotationsdruckmaschine, auf der Tageszeitungen gedruckt werden. Dann öffnet sich eine Tür, der Kassierer kommt rein, überprüft die Fesseln der Kinder, lacht irre und geht wieder. Matti verflucht das Druckereimuseum, denn damit hätte diese ganze Miserie angefangen. Und das bringt Blitz jetzt auf eine Idee. Denn wie mehrfach im Hörspiel gesagt, wurde zur damaligen Zeit ja Zeitungen mit einem Satzcomputer vorproduziert. Und wenn man jetzt einen Kurzschluss fabrizieren könnte, dann würden die Computer ausfallen, dann gäbe es keinen Text und dann hätte die Zeitung nichts zu drucken. Sein Plan sieht also vor, eben einen solchen Kurzschluss zu fabrizieren, aber nicht primär, damit die Druckmaschinen keinen Strom kriegen und was drucken können, sondern damit einfach die Zeitung nur noch Old News drucken könnte. Dem Plan zugrunde liegt die Hoffnung, dass, wenn aus einer Druckerei, aus der immer pünktlich Tageszeitungen erscheinen, plötzlich keine Zeitungen mehr erscheinen und Meyer, der schon seit Monaten auf der Spur der Geldfälscherbande ist, einige Druckereien durchsucht hat und auch weiß, dass die Kinder entführt wurden, dass der dann vielleicht die Verbindung zieht, da könnte vielleicht Blitz dahinter stecken. Den Kindern ist klar, das ist eine kleine Chance, aber immerhin ist es eine Chance und es ist besser als abwarten. Das Problem jetzt ist nur, wie sollen sie einen Kurzschluss fabrizieren, denn sie sind ja, wie Matti sagt, verschnürt wie ein Weihnachtspaket. Aber auch dafür hat Blitz eine Lösung, denn er hat Karl May gelesen und da die Kinder nur mit einem Bindfaden verschnürt sind und nicht mit einem Lederriemen, weiß er, den Bindfaden kann man an irgendwelchen scharfkantigen Stellen aufscheuern. Ich habe mich hier dann immer gefragt, was mit Bindfaden gemeint ist. Meinen die mit Bindfaden ein Garn, mit dem ich einen Knopf annähe? Oder nicht eher so etwas wie eine Paketschnur? Ich habe früher nämlich auch viel draußen gespielt, aber ich hatte nie einen Bindfaden dabei. Ich hätte gar nicht gewusst, wofür ich das Zeug benutzen soll. Aber in Hörspielen, gerade in Kinderhörspielen, hat man den Ausdruck Bindfaden häufig, wenn Kinder ihre Taschen ausleeren, wie zum Beispiel auch bei den 5 Freunden auf großer Fahrt oder auch bei der Suche nach dem Mondgestein. Das scheint also normal zu sein, dass Kinder damals Bindfäden in ihren Hosentaschen haben. Den Plan setzen sie die Tat um, wir sind allerdings nicht live dabei, aber es funktioniert, wie wir in der nächsten Szene erfahren.
Wir hören nämlich sich nähernde Polizeisirenen. Schlaumeier rückt mit der Kavallerie an. Er hat offensichtlich geschnallt, dass in dieser Druckerei irgendwas Unregelmäßiges vor sich geht und den Schluss gezogen, das könnte mit der Entführung der Kinder zusammenhängen. Die Druckerei liegt auch in völliger Dunkelheit. Der Kurzschluss, den Blitz fabriziert hat, scheint also nicht nur kurzfristig gewesen zu sein. Die Sicherung fliegt raus, man schaltet die Sicherung wieder rein und könnte im Prinzip weiterdrucken. Sondern Blitz muss da irgendwas permanent außer Betrieb gesetzt haben, sodass auch Stunden später das ganze Gebäude noch im Dunkeln liegt. Warum das allerdings so auffällig sein soll, ist mir nicht ganz klar. Ich gehe mal davon aus, wir befinden uns an einem Samstagvormittag. Die Übergabe des Falschgeldes findet ja immer freitagsabends im Zug statt. Wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass in dieser Druckerei eine ganz normale Tageszeitung gedruckt wird, die morgens erscheint, dann würde ich davon ausgehen, dass an einem Samstagvormittag diese Druckerei Feierabend hat. Nachdem samstagsmorgens die Zeitung erschienen ist oder eben auch nicht, gibt es jetzt bis Sonntagabend eigentlich keine Arbeit mehr, bevor nicht die Zeitung für Montagmorgen gedruckt werden muss. Aber so weit denkt man wahrscheinlich nicht, sondern Meier stellt einfach nur fest, hier ist alles dunkel, da stimmt was nicht. Als die Druckerei gestürmt wird, treffen wir auch sofort wieder auf den Kassierer, der sich mehr oder weniger sofort ergibt, aber darauf beharrt, er habe den Kindern nichts getan, er habe sie nur ein ganz klein bisschen gefesselt. Auch hier zeigt sich wieder, dass er wohl nicht der Hellste ist, denn er hätte ja nun wirklich schon Stunden Zeit gehabt, sich abzusetzen.
In der letzten Szene, der Tag ist unklar, befinden wir uns wieder in der Pizzeria von Pacos Eltern. Dort enden gerne mal die Geschichten von Captain Blitz und es werden die letzten Fragen noch geklärt. Der Direktor ist auch dabei, auch Kommissar Meier und natürlich die ganze Blitzbande. Der Direktor erzählt, er habe den Kassierer nur eingestellt, weil der so billig gewesen sei. Er habe nur 10 Mark haben wollen die Stunde. Er hätte ihn total unsympathisch gefunden, aber trotzdem hätte er, also der Direktor, dem Kassierer ganz stolz seine falschen 10-Mark-Scheine gezeigt. Und das hätte den Kassierer wohl auf die Idee mit der ganzen falschen Fährte gebracht, denn er sei schon seit Monaten in der Geldfälscherbande aktiv gewesen. Meier erzählt ihnen dann noch, dass die Polizei von diesem Umtauschplan im Zug, 18 Uhr, Express nach Budapest, durch einen Informanten erfahren habe und der Informant sei der Zugschaffner gewesen. Außerdem sei Evcen an der Grenze nach Ungarn festgenommen worden mit einem ganzen Sack von Falschgeld. Ich habe das damals immer so verstanden, das wäre dann auf deutschem Staatsgebiet gewesen, aber ich war in Geografie auch nie wirklich gut, denn natürlich hat Deutschland keine Grenze mit Ungarn. Da müssen also noch ein paar andere Staaten mit dem Zug durchquert worden sein, beziehungsweise von Evcen, wenn er wahrscheinlich mit dem Auto zum Balaton hätte fahren wollen. Dann wird noch kurz erwähnt, wer was gemacht hat. Aber schlussendlich sei alles eine Gemeinschaftsarbeit gewesen von Captain Blitz und seinen Freunden. Es gibt den Abschusslacher und die Geschichte endet hier.
Kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Captain Blitz zieht mal wieder den Fall an Land. Ohne seine Teilnahme am Schreibwettbewerb im Druckereimuseum wäre die Bande nie auf das Falschgeld aufmerksam geworden. Außerdem rettet er sich und Matti am Ende mit seiner guten Idee, dass er einen Kurzschluss fabrizieren kann. Paco ist der Erste, der das Falschgeld erkennt und er verschafft auch der ganzen Bande Zutritt zum Museum, wo sie dann die Fälscherwerkstatt entdecken. Anke entwickelt die Theorie, dass der falsche Zehner den Direktor nur verdächtig machen soll und der eigentliche Verbrecher der Kassierer ist. Außerdem besteht sie darauf, rechtzeitig die Polizei einzuschalten. Matti ist in dieser Folge eigentlich mal wieder nur für die dummen Sprüche zuständig. Außerdem verplappert er sich gegenüber dem Direktor von wegen Geldfälscherbande, was Blitz diesem eigentlich verschweigen wollte. Und obwohl Matti die richtige Idee hat, von Anfang an den Kassierer zu verdächtigen, setzt er sich damit nicht durch. Und seien wir mal ehrlich, es war ja auch eigentlich kein kriminalistischer Instinkt. Der Kassierer war ihm einfach nur unsympathisch und deshalb hat er sich gleich auf den eingeschossen.
Welche Verbrechen wurden begangen? Äffchen und der Kassierer? Klar, Falschmünzerei. Körperverletzung, weil sie vermöbeln ja den Direktor. Entführung bzw. Freiheitsberaubung, weil sie Matti und Blitz mitnehmen. Möglicherweise ist es so eine Art Verleumdung, wenn der Kassierer den Zehner, den der Direktor gedruckt hat, in Umlauf bringt, um ihn eben der Falschmünzerei zu bezichtigen. Das wissen wir nicht. Und eventuell auch Schmuggel von Devisen bzw. echtem Geld. Denn der ungarische Komplize muss ja irgendwie das Geld, mit dem er das Falschgeld kauft, von Ungarn nach Deutschland bringen und da Grenzen überschreiten. Und das muss höchstwahrscheinlich angegeben werden. Und ob er das tut, wenn er Falschgeld kaufen will, sei mal dahingestellt. Und außerdem noch missbräuchliche Benutzung der Notbremse, als sie bei Kilometer 120 aussteigen. Vielleicht ist das auch schon gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr. Bei Blitz und seinen Freunden kommt Einbruch auf die Liste, denn Paco schleicht sich ja ins Druckereimuseum, öffnet ihnen ein Fenster. Das heißt, die vier müssen ein Hindernis überwinden, um in ein Gebäude einzudringen, in dem sie eigentlich nichts zu suchen haben. Außerdem bei den Jungs wohl auch noch Schwarzfahrerei, denn wie du ja schon gesagt hast, sie werden sich keine 3 Fahrscheine für einen Express nach Budapest gekauft haben und wahrscheinlich noch nicht mal bis zur nächsten Haltestelle. Und der Direktor erhält, wie wir in der letzten Szene von Meyer erfahren haben, eine Anzeige wegen groben Unfugs, wegen des Drucks seiner 10- und 23-Mark-Scheine.
Welche Fragen sind offen geblieben? Das sind in dieser Folge auch mal wieder einige. Meine erste wäre, warum fängt der Kassierer überhaupt als Aushilfe im Druckereimuseum an? Er scheint ja ein vielbeschäftigter Mann zu sein. Die Tatsache, dass er Blitz und Matti einfach mal, ohne dass irgendjemand was dagegen sagt, auf dem Dachboden der Druckerei verstecken kann, deutet für mich darauf hin, dass er in der Druckerei ein hohes Tier ist. Gehen wir mal davon aus, dass ihm die Druckerei, die Tageszeitungen druckt, gehört. Das wäre also schon mal sein erster Job. Daneben druckt er Falschgeld. Außerdem betätigt er sich anscheinend auch noch als In-Umlaufbringer dieses falschen Geldes. Schließlich sind seine 50er ja nicht nur in Ungarn am Balaton, sondern auch in Duisburg schon aufgetaucht. Das ist also schon sein dritter Job. Warum will er dann jetzt noch für lächerliche 10 Mark die Stunde als Kassierer im Druckereimuseum anfangen, bevor er weiß, dass der Direktor da falsche Zehner druckt, was ihm natürlich in die Karten spielt?
Ich habe mir das immer so erklärt, dass der Kassierer, als er beim Direktor als Aushilfe angefangen hatte, von Beginn an schon vorhatte, den Direktor des Druckereimuseums als falschen Verdächtigen für Falschmünzerei aufzubauen, nämlich indem er eine Tasche mit dessen Fingerabdrücken in den Zug reinbringt, in dem die Übergabe Geld, Falschgeld stattfindet. Dass dann auch noch der Direktor just falsche 10-Mark-Scheine druckt, das war ein Zubrot für ihn, denn der Direktor eines Druckereimuseums, das war wohl der Gedankengang des Kassierers, ist bestimmt ein guter potenzieller Verdächtiger für die Polizei, denn im Druckereimuseum stehen ja einige Druckmaschinen rum. Da schließt sich für mich dann gleich die nächste Frage an. Warum hat der Kassierer denn die Tasche mit den Fingerabdrücken des Direktors in dem Zug deponiert, in dem auch wirklich er, also der Kassierer und Äffchen, das Falschgeld gegen echtes austauschen? Sie wussten wohl nicht, dass die Polizei davon schon Kenntnis hatte, denn sonst hätten sie in der letzten Szene ja nicht wirklich nochmal eine Geldübergabe durchführen wollen. Das heißt, wäre es in dem Fall nicht klüger gewesen, einen anderen Zug zu nehmen und den Zug, den sie wirklich verwenden, quasi noch als Ganovengebiet freizuhalten?
Wäre wohl schlauer gewesen, aber das war ja die Idee des Kassierers und wir haben ja schon rausgestellt, der ist nicht der Hellste. Meine nächste Frage war, wann druckt der Direktor des Museums seine Jux-Zehner? Bei der Durchsuchung des Museums stößt die Captain Blitzbande ja auf noch feuchte Farbe. Allerdings weiß ich nicht genau wo, denn Captain Blitz meint, wir können die Fälscher jetzt nicht gerade auf frischer Tat ertappt haben. Die Scheine, also das Papier, ist völlig durchgetrocknet. Heißt für mich, wahrscheinlich ist die Farbe auf der Walze der Druckmaschine noch feucht. Aber warum? Der Kassierer hat das Museum vor wenigen Minuten erst geschlossen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Direktor während der Öffnungszeiten Falschgeld drucken kann. Deshalb würde ich sagen, das letzte Mal, dass die Maschine benutzt wurde, kann eigentlich nur am Vortag abends gewesen sein. Und dann müsste der Direktor seine Utensilien, also die Druckerfarbe und seine Druckplatten und auch die fertigen Zehner für den nächsten Museumstag eigentlich weggeräumt haben. Es sei denn, dieser Raum im Keller, den die Captain Blitzbande ja während der Führung anscheinend nicht zu Gesicht bekommen hat, gehört gar nicht zur Ausstellungsfläche. Dann frage ich mich aber, warum diese super-duper Offset-Druckmaschine im Keller verschimmelt und nicht ausgestellt wird. Und dann habe ich mich noch gefragt, was macht Äffchen eigentlich hauptberuflich? Und hat er seinen Hauptwohnsitz in Ungarn oder in Deutschland? Wir erinnern uns, wir befinden uns Mitte der 80er Jahre. Es gibt also noch die Blockgrenzen. Von Deutschland nach Ungarn muss man über diese Grenze. Da hat sicherlich Visumspflicht bestanden. Das heißt, wenn Äffchen einmal die Woche diesen Austausch im Zug durchführt, müsste sein Pass eigentlich mit Visa vollgestempelt sein. Und umgekehrt, der Kassierer, fährt der jedes Mal mit bis nach Ungarn? Ist dessen Pass genauso vollgestempelt? Fällt das nicht auf? Gibt es irgendwelche Berufe zur damaligen Zeit, die das notwendig machen oder zumindest unverdächtig erscheinen lassen, dass man einmal die Woche von Ungarn nach Deutschland oder umgekehrt reist?
Ich habe mich gefragt, ob der Austausch jedes Mal mit einer Notbremse beendet wird. In der Szene im Hörspiel war ja das Auto bei Kilometer 120 geparkt, aber so wie ich die ganzen Szenen verstanden habe, haben ja weder Evgen noch der Kassierer etwas davon gewusst, dass die Kinder ihnen auf der Fährte sind, noch dass der Direktor im Zug sein wird. Das heißt, es gab für sie ja eigentlich gar keinen Grund, da irgendwie ein Auto hinzustellen, weil sie dachten, wir müssen vielleicht irgendwelche Leute entführen oder schnell raus. Ich habe das dann immer so verstanden, dass das immer so durchgeführt wurde. Weil Meyer aber sagt, dass freitags dort immer der Austausch stattfindet, habe ich es immer so interpretiert, dass in den letzten Monaten freitags der Express nach Budapest sehr häufig abends mit Notbremse irgendwo auf freier Strecke stehen geblieben ist.
Ich könnte mir denken, dass diese Notbremsung jetzt nur einmalig stattgefunden hat. Möglicherweise hat Evgen irgendwie spitz gekriegt, dass der Schaffner vom Budapest Express, der Informant der Polizei, ihm auf den Fersen ist, dass ihre Umtauschmethode im Zug jetzt also langsam gefährlich wird, dass sie das nicht mehr ewig durchziehen können und dass sie sich jetzt irgendwie eine andere alternative Route überlegen müssen. Warum sie dann überhaupt noch in den Zug eingestiegen sind und dann so auffällig über die Notbremsung ihre Alternativroute antreten, ist mir allerdings auch nicht klar. Dann wäre es doch einfacher gewesen, unauffällig gleich von Duisburg mit dem Auto über die Grenze zu fahren, ohne über diese Notbremsung die Polizei unnötig auf sich aufmerksam zu machen.
Zum Schluss noch ein paar allgemeine Anmerkungen zu dem Umtauschplan. Ich fand ihn ja, wie gesagt, am Anfang sehr gut mit der Tasche, die meines Erachtens alleine über die Grenze fährt. Im Laufe des Hörspiels wird der Plan aber für die Verbrecher immer gefährlicher, aber auch immer actionreicher. Und ich glaube, das war auch die Intention des Autors. Er wollte einfach ein actionreiches Hörspiel produzieren. Der Plan klang lokal immer sehr gut. Wir machen den Austausch im Waschraum, im Zug, toter Briefkasten und sieht keiner zusammen. Notbremse, wir springen raus, es kann uns keiner verfolgen. Selbst wenn beispielsweise Polizei im Zug gewesen wäre, die hätte ja nicht auch bei Kilometer 120 ein Polizeiauto stehen gehabt. Das klang alles sehr gut. Ich finde, das ist so eine Art effizientes Schreiben, denn das Hörspiel ist ja für Kinder produziert worden und nicht für Erwachsene wie uns, die das analysieren und stellenweise auch tot analysieren. Insofern war die Intention des Autors nie, hier eine Abhandlung über das perfekte Verbrechen zu liefern, sondern ein spannendes Hörspiel, was Kinder sich gerne anhören. Und ich denke, das hat er auch gut geschafft.
Ginge das heute noch? Ungarn gehört noch nicht zum Euroraum, aber zur EU. Insofern kann man in Ungarn immer noch ausländisches Geld absetzen, das da nicht so bekannt ist, sodass die Fälschung vielleicht nicht so schnell auffällt. Und dadurch, dass Ungarn zur EU gehört, werden wahrscheinlich die Grenzkontrollen minimal sein. Insofern würde dieser Plan heutzutage wahrscheinlich noch besser funktionieren als in den 80ern. Wie aktuell Falschmünzerei heutzutage noch ist, weiß ich nicht. Es wird mit Sicherheit noch Geld gefälscht, auch wenn dieses Verbrechen vermutlich so ähnlich wie Bankraub auf dem Rückzug sein wird, weil bargeldloses Bezahlen sich immer weiter durchsetzt. Da wir hier mehr oder weniger nur die Produktion des Falschgelds betrachten und eigentlich nicht so richtig die Inumlaufbringung, kann ich dazu auch in dieser Ginge-das-Einschätzung nicht wirklich was sagen. Denn es hat ja immer noch zwei Seiten. Die Druckerei von Falschgeld ist die eine Seite. Aber ich glaube, das Kompliziertere ist eigentlich, wie bringe ich unauffällig das Geld in Umlauf und kann mich somit bereichern. Insofern würde ich die Frage, ginge das heute noch, prinzipiell mal bejahen.
Kommen wir nun zu den Spezialkategorien zum Themenblock Falschgeld. Die Produktionsmethode. Der falsche Zehner des Direktors wird über eine Offset-Druckmaschine produziert, wie uns im Hörspiel ja gesagt wird. Wie die falschen 50er hergestellt werden, erfahren wir nicht dezidiert. Blitz meint nur nicht auf einer Rotationsdruckmaschine. Wir vermuten daher auch wahrscheinlich über Offset-Druck. Die Verteilungsmethode, hast du ja schon angesprochen, bleibt hier unklar. Der 10-Mark-Schein wurde zwar an einer Kasse in Umlauf gebracht, aber jetzt nicht, um sich zu bereichern, sondern um jemanden zu belasten. Und das ist ja auch nur genau einmal geschehen. Wie die falschen 50er in Umlauf gebracht werden, da erfahren wir nur von Evgen, er will das Geld am Balaton unter die Leute bringen. Ich habe das immer so verstanden, dass er das in mehreren Tranchen machen will und nicht irgendwie als einen großen Batzen auf einmal, beispielsweise in einem Spielcasino, sondern vielleicht, dass er irgendwo einkaufen geht, aber das ist einfach nur eine Spekulation. Zum Umtauschkurs können wir leider hier auch nichts sagen, denn Äffchen muss ja den Kassierer bezahlen und wenn er Helfer hat, dann auch die noch. Das heißt, wie viel Gewinn er jetzt wirklich macht mit einem Falschgeldschein, bleibt unklar. Die Risikoeinschätzung ist hier jetzt, dass der Kassierer eigentlich, wenn er seinen großen Batzen Falschgeld einmal jemandem verkauft, ein sehr geringes Risiko hat. Gerade wenn das über einen toten Briefkasten passiert, lassen wir jetzt mal den gefährlichen Aspekt mit der Notbremse außen vor. Äffchen, der das Geld in mehreren Tranchen unter die Leute bringt, hat natürlich ein viel höheres Risiko, weil jedes Mal, wenn er einen falschen 50er jemandem andrehen will, läuft er Gefahr, dass er auffliegt.
Falschgeld ist ein recht häufiges Motiv in Jugendhörspielen und deshalb wollen wir jetzt noch ein paar Folgen nennen, die in gewissen Aspekten ähnlich zu der Schwarzen Hand-Episode sind. Da wäre zunächst mal TKKG Folge 167, der Unsichtbare. Dort wird das Falschgeld, in dem Fall 10-Euro-Scheine, auch über eine Kasse verteilt. Diesmal gibt es die 10-Euro-Scheine als Rückgeld an der Kinokasse. Allerdings auch nur, wenn gerade großer Andrang ist, weil gerade ein Kinofestival stattfindet. Es wird also praktisch künstlich eine Stresssituation erzeugt, in der die Kunden ihr Rückgeld nicht besonders aufmerksam sich angucken können.
Auch bei TKKG Folge 213, das unheimliche Dorf, geht es in gewisser Weise um Falschgeld, zumindest in einem Handlungsstrang. Der Polizist druckt nämlich falsche, ich glaube es waren auch 10-Euro-Scheine, bündelweise. Die werden auch dort in der Nähe in Umlauf gebracht. Klößchen erhält zum Beispiel auch einen an einem Kiosk. Und die Folge ist ähnlich zur Schwarzen Hand, weil die TKKG-Bande, also die Helden, den Falschgelddrucker schlussendlich in seiner Druckerei überwältigen. Daneben gibt es noch ein paar andere Handlungsstränge, unter anderem auch mit Mystik und Kräutern, aber das erinnert eher an die drei Fragezeichen.
Dann gibt es noch die Folge Detektiv Columbus und Sohn, Marken, Blüten und zwei schräge Vögel. Dort wird in einer offiziellen Druckerei nach Feierabend von zwei kriminellen Angestellten eben auch noch was anderes gedruckt. Nämlich neben falschen Briefmarken haben diese Ganoven vor Jahren auch schon mal Falschgeld in dieser Druckerei produziert. Und Detektiv Columbus und Sohn überraschen auch hier die Verbrecher auf frischer Tat.
Eine Folge, die mir sehr gut gefallen hat und die auch sehr ungewöhnlich war, ist das Schlosstrio Falschgeld in der Geisterbahn. Denn dort gibt es auch in gewisser Weise eine Druckerwerkstatt, aber in dem Fall einen mobilen Druckerwerkstattkoffer, in dem sich eine Druckplatte befindet, ein Gravurmesser, Papier und verschiedene Lösungen.
Und dann gibt es oft noch Hörspiele, in denen Falschgeld nur nebenher erwähnt wird, obwohl die Folge sich eigentlich um ein anderes Verbrechen dreht, beziehungsweise die Protagonisten in einem anderen Fall die ganze Zeit ermitteln. Da wäre zum Beispiel zu nennen die drei Fragezeichen das silberne Amulett. Da wird nur ganz am Anfang mal Falschgeld erwähnt, weil nämlich Tante Mathilda kurzfristig verhaftet wird, weil sie mit einem falschen 50-Dollar-Schein bezahlt hat. Dann geht es die ganze Folge lang um eine Schnitzeljagd und um antike Schätze, bevor die drei Fragezeichen am Ende aus Versehen in die Fälscherwerkstatt stolpern, in der die falschen Banknoten hergestellt wurden, die Tante Mathilda am Anfang angedreht wurden. Und auch in TKKG Gefährliche Diamanten geht es eigentlich um einen Konflikt zwischen Ganoven, der eine hat den anderen beklaut. Und ganz am Schluss, als TKKG auf der Suche sind nach einem verschwundenen Landstreicher, werden sie fündig, dass der entführt wurde und in einer Druckwerkstatt gefangen gehalten wird, in der zufälligerweise Falschgeld hergestellt wird. Das spielt aber, wie gesagt, in der ganzen Folge eigentlich keine Rolle.
Dann kommen wir nun zum Fazit. Ich höre Falschgeldfolgen in Kinderkrimiserien immer sehr gerne. Hier ist es eine sehr spannende Folge, eine sehr actionreiche Folge. Und es gibt auch einige lustige Sprüche. Gerade die Szene mit Blitz und Matti am Ende in der Druckerei, als sie im Dachboden gefangen sind, ist eine der lustigsten der gesamten Serie. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die Folge als Kind als sehr spannend empfunden. Die Szene mit der rabiaten Autofahrt, die Notbremse. Das ist auch geräuschkulissentechnisch gut gemacht. Über die ganze Kompliziertheit mit dem Umtauschplan habe ich als Kind nicht nachgedacht und das muss man auch nicht. Ich höre die Folge heute auch noch sehr gerne, meist im Hintergrund. Deshalb von mir ganz klar einen Daumen nach oben.
Ich kann mich in meinem Fazit eigentlich nur anschließen. Wir haben jetzt hier wieder eine Folge, die eigentlich einer kritischen Untersuchung nicht standhält. Das hat mich aber bisher eigentlich nie gestört. Die Episode ist sehr unterhaltsam durch Mattis viele Sprüche. Sie ist actionreich durch die Entführung, egal ob die jetzt im großen Zusammenhang Sinn macht oder nicht. Wenn man es einfach nur lokal Szene für Szene hört, ohne den ganzen Plan in seiner Gesamtheit im Kopf zu haben, macht die Folge einfach Spaß. Die Verbrecher wirken für mich auch irgendwie nie bedrohlich, obwohl hier mal kurz wieder ein Mord im Raum steht. Aber der Kassierer ist einfach zu dämlich und Evcen mit seinem ungarischen Akzent und seinem Sarkasmus, oi, da hast du ja mal endlich gehabt einen klugen Gedanken, der ist einfach nur lustig. Ich mag die Folge, absolut Daumen hoch.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat setzen wir den Themenblock Falschgeld fort mit einer Folge aus der Serie TKKG. Bis in 4 Wochen.